Sie hören den Kurier.
Dass die FPÖ immer für ein bisschen Aufregung gut ist, weiß spätestens nach Ibiza jeder. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie wettern die Blauen massiv gegen alle Maßnahmen. Und seitdem es die Impfung gibt, warnt vor allem FPÖ-Chef Herbert Kickl eindringlich davor, dass wir Menschen als Versuchskaninchen genutzt werden. Mit solchen Aussagen findet die FPÖ durchaus Zuspruch in der Bevölkerung, vor allem unter den Impfgegnern und Impfskeptikern. Allerdings könnte sich das Blatt jetzt wenden. Denn viele fragen sich im Moment, ist Herbert Kickl vielleicht doch schon heimlich geimpft? Auslöser dafür war eine Aussage des PR-Beraters und Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam in der Sendung Fellner Live. Und genau gegen diese Aussage hat FPÖ-Chef Kickl jetzt eine Klage eingebracht. Aber die genaue Situation erklären wir euch gleich näher. Und was hinter der FPÖ-Strategie und der Klage steckt und wie die Chancen der Partei bei der Oberösterreich-Wahl liegen, erklärt heute Politikberater Thomas Hofer. Außerdem hört er noch alles zu den neuen, strengeren Corona-Maßnahmen, die heute verkündet wurden und was es da unter anderem mit der sogenannten 2,5G-Regel auf sich hat. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Kurier Daily Podcast. Dass das Corona-Thema und vor allem die Impfung polarisiert, ist nichts Neues. Auch, dass die FPÖ sich öffentlich immer wieder dagegen ausspricht und von Corona-Diktatur und Impfversuchskaninchen spricht, ist kein Geheimnis. Jetzt hat dieses Thema aber ganz neue Dimensionen angenommen. Letzten Donnerstag hat nämlich Wolfgang Rosam, PR-Berater und Falstaff-Herausgeber, in der Sendung Fellner Live mit der Aussage, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl Gerüchten nach bereits geimpft ist, für viel Aufregung gesorgt. Aber hören wir noch mal kurz rein, was er genau gesagt hat.
Es gibt ja ganz böse Zungen, muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Ich sage es jetzt nicht, dass es so ist, aber ich habe gehört, er wäre schon geimpft, ja, heimlich. Also wenn man das beweisen könnte, das wäre natürlich der Überhammer. Dann hätte man morgen einen Rücktritt.
Kickl hat diese Aussage ganz und gar nicht gefreut. Immerhin sagt er öffentlich immer wieder, dass er nicht geimpft sei und das auch in Zukunft nicht vorhabe. Besonders jene Menschen, die der Impfung skeptisch gegenüberstehen oder gar Impfgegner sind, möchte er damit den Rücken stärken. Sollte er also tatsächlich heimlich geimpft sein, könnte das seiner Glaubwürdigkeit natürlich enorm schaden. Kickl hat mittlerweile die angekündigte Klage aus Unterlassung, Widerruf und Veröffentlichung beim Handelsgericht Wien eingebracht. Er argumentiert, dass Rosams Aussagen über ihn massiv ehrenrührig und kreditschädigend seien. Was das Thema Impfung betrifft, gehen die Meinungen innerhalb der FPÖ aber durchaus auseinander. Immerhin sind auch zahlreiche bekannte blaue Politiker bereits geimpft. Und Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner bedankte sich sogar bei allen, die sich bereits impfen haben lassen. Es ist also davon auszugehen, dass es da auch innerhalb der Partei die ein oder andere Unstimmigkeit gibt. Welche Strategie verfolgt also die FPÖ, insbesondere Herbert Kickl, mit dem Wettern gegen die Impfung und nicht zuletzt mit der Einbringung der Klage? Wie steht's um die Partei intern und haben sie, auf lange Sicht gesehen, überhaupt noch Chancen darauf, mit einer anderen Partei zusammenzuarbeiten, wenn sich doch jetzt die politischen Fronten derart verhärten? Eine Einschätzung und Analyse gibt mir dazu jetzt Politikberater Thomas Hofer. Hallo Herr Hofer, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über dieses Thema zu sprechen.
Sehr gerne.
Herr Hofer, die Ereignisse rund um Herbert Kickl und die Corona-Impfung überschlagen sich im Moment. Welche Strategie verfolgt denn die FPÖ mit dieser offensiven Stimmungsmache gegen die Impfung? Geht es da wirklich nur darum, Wählerinnen und Wähler zu generieren oder ist das mehr eine Art Trotzreaktion, um einfach der Regierung und den anderen Parteien zu widersprechen?
Nein, das hat natürlich schon damit zu tun, dass man am Wählermarkt gesehen hat, dass es da einen erklecklichen Teil in der Bevölkerung gibt an einerseits Impfverweigerern, andererseits auch Impfskeptikern, die natürlich ohnehin schon verunsichert sind. Das heißt, die FPÖ war ganz am Beginn der Pandemie, das war im Frühjahr 2020, eigentlich noch anders positioniert. Damals hat Herbert Kickl als erster übrigens den Grenzlockdown verlangt, hat gesagt, die Regierung sei dazu untätig, würde das unterschätzen. Und das hat sich dann gewandelt eben über die Zeit. Er ist da ein sehr gewiefter politischer Stratege, hat jetzt nichts mit der inhaltlichen Positionierung beim Thema Impfen zu tun, aber er hat einfach gesehen, dass es da schon ein Potenzial gibt, das abgeholt werden kann und wo man natürlich, und das ist sozusagen ein Seitenaspekt, auch massiv Kontra geben kann der Regierung. Da spielt natürlich dann auch noch eine gewisse Emotionalität eine Rolle, wo man natürlich auch sagen muss, dass durch das Ende, das jähe Ende der türkis-blauen Konstellation und Koalition, da natürlich noch einiges auch an Emotionalität auf allen Seiten da ist.
Jetzt zahlt sich das natürlich für die FPÖ vielleicht im Moment aus, aber glauben Sie, dass Sie auch langfristig davon profitieren werden?
Nun, das hängt natürlich davon ab, wie die ganze Geschichte mit der Pandemie ausgeht. Ich glaube nur, dass die Welten, wie man das betrachten kann, mittlerweile so weit auseinanderliegen und so divergieren, dass es jetzt nicht am Ende heißen wird, so der oder der andere hat recht gehabt. Natürlich ist es so, dass von den Fakten her es ganz klar ist, das spricht alles dafür, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, dass natürlich die Impfung das Mittel ist, wo wir oder mit dem wir am besten aus der Pandemie kommen. Allerdings glauben das eben relativ viele Leute einfach nicht. Und auf die setzt eben Herbert Kickl, auf die setzt die FPÖ. Das Problem, das sich jetzt aufgetan hat mit dieser Aufladung da in den vergangenen 2-3 Tagen, das ist natürlich eine andere Geschichte, denn wenn es in Richtung dieser Bevölkerungsschichten das Signal gibt oder die Nachrichtenlage gibt, dass sich da doch einige aus der Führungsriege der FPÖ impfen haben lassen. Das war ja auch in Zeitungen nachzulesen, wer das war. Und da rede ich jetzt nicht von Herbert Kickl, da weiß ich schlicht und ergreifend nicht, ob er geimpft ist oder nicht. Er sagt, es ist nicht und insofern steht das mal so da. Aber andere haben das gemacht und das ist natürlich dann schon eine gewisse Problematik, wenn es um die Glaubwürdigkeit geht. Gerade weil so ein emotionales Thema ist, gerade weil sich viele in der FPÖ so weit rausgewagt haben und gesagt haben, das ist ein riesengroßes Experiment und eigentlich schützt das Immunsystem, so man ein gutes hat, ohnehin perfekt vor diesem Virus.
Jetzt ist ja eben nicht geklärt, ob Herbert Kickl geimpft ist oder nicht und wahrscheinlich wird das auch nicht geklärt werden, zumindest vorerst mal nicht. Aber seine Glaubwürdigkeit ist, sagt er ja auch, jetzt schon angeknackst, weil einfach diese Vermutung allein schon im Raum steht. Glauben Sie, wird er das jetzt zu spüren bekommen? Werden da Wählerinnen und Wähler sagen, naja doch, irgendwie macht das Ganze keinen Sinn mehr, das ist keine gerade Linie mehr?
Nun, einerseits, wir müssen drei Ebenen unterscheiden. Einerseits ist es natürlich absurd, jetzt von einem neutralen Standpunkt einen Vorwurf zu bekommen, sozusagen geimpft zu sein. Das ist ja an sich absurd, aber es ist natürlich, und das ist die zweite Ebene, eine politische Aufladung. Und da ist es sehr wohl für ihn und für die FPÖ eine zentrale Frage, denn er hat eben sich so stark gegen die Impfung und gegen die gesamte Regierung, aus seiner Sicht Regierungspropaganda, gegen diese Corona-Diktatur, wie er das ja auch genannt hat, mehrfach positioniert, dass es natürlich, würde dieser Vorwurf stimmen, und ich sage noch einmal, ich habe keine Ahnung, ob er stimmt, finde auch im Übrigen das Spiel mit Gerüchten nicht gerade die feine englische Art, ja, also das ist schon auch ein Punkt, den man beleuchten muss. Also da jetzt einfach mit Gerüchten zu arbeiten, ohne Substanz, das ist auch etwas, was man kritisch sehen muss, das sage ich schon dazu. Trotzdem glaube ich nicht, dass Herbert Kickl jetzt da wirklich große Chancen hat rechtlich. Warum macht das trotzdem? Weil es natürlich noch dazu, und das dürfen Sie nicht vergessen, ein heikler Moment ist. Denn in wenigen Tagen wählt Oberösterreich und alles, was da verunsichert, noch dazu ist die oberösterreichische FPÖ da ein wenig anders positioniert mit ihrem Landesparteichef beim Thema Impfen, beim Thema Corona insgesamt. Also das ist schon eine heikle Geschichte und da will er einfach jetzt sehr, sehr stark dagegen vorgehen, will da Kante zeigen, will sagen, das ist alles eine Verschwörung gegen ihn und insofern ist es schon klar und das ist ihm bewusst, dass das natürlich eine heikle Geschichte ist, denn eben allein, und ich berufe mich jetzt nur auf die Fakten, die eben auch nachzulesen waren, der Umstand, dass sich eben einige führende Freiheitliche, zum Beispiel in Wien, zum Beispiel Beispiel im Europaparlament, auch im Nationalratsclub haben impfen lassen. Das ist natürlich ein gewisser Zwiespalt in der sehr, sehr zugespitzten Kommunikation der FPÖ. Klar kann sich die jetzt zurückziehen und sagen, naja gut, wir haben eh immer gesagt, das soll jeder machen, wie er will. Aber dennoch, wenn man sich so weit rauslehnt, wenn man so heftig agiert gegen die Regierung und eben auch das als großes Impfexperiment darstellt, da kann dann natürlich die Glaubwürdigkeit der Partei schon auch darunter leiden. Und zumal auch deshalb, weil in Oberösterreich natürlich mit einer Impfskeptiker-Kleinstpartei, mit der MFG, da schon eine kleine, aber doch vorhandene Konkurrenz da den einen oder anderen Prozentpunkt der FPÖ schon kosten könnte. Also für die ist das eigentlich, also für diese Kleinstgruppierung in Oberösterreich fast Wasser auf die Mühlen. Und wenn wir mal schauen, wie die am Sonntag wirklich abschneiden, viele Umfragen sehen die ja sogar mit Chancen auf den Einzug in den Landtag, und das wäre sicherlich eine durchaus mittlere Überraschung.
Mhm. Bleiben wir vielleicht gleich in Oberösterreich. Wie schätzen Sie denn jetzt die Chancen für die FPÖ dort ein? Sie haben jetzt gerade die unterschiedlichsten Faktoren angesprochen, die Kleins bei der MFG, die explizite Impfgegner sind, gleichzeitig Heimbuchner, der sich sogar bei allen bedankt, die sich impfen haben lassen, also eine große Kontroverse zum Parteichef Herbert Kickl. Wie stehen da jetzt die Chancen für die FPÖ in Oberösterreich?
Nun, Sie haben es richtig gesagt, ja, bei dem Thema und auch bei anderen Themen gibt es natürlich deutliche Unterschiede zwischen Heimbuchner und Kickl, rein was die Positionierung angeht. Jetzt ist Heimbuchner auch stramm rechts, das ist keine Frage, aber in diesen Punkten sieht das sicherlich die Geschichte ein wenig anders. Warum hat die FPÖ dennoch keine schlechten Chancen in Oberösterreich? Weil sie dort historisch sehr gut verankert ist und immer war. Sie kommt natürlich von einem Höchststand von 30%, das kann sie nicht halten, das wird nicht sozusagen das Ergebnis sein dann am Sonntag, aber die FPÖ hat in Oberösterreich anders als in anderen Ländern, die zuletzt gewählt haben, wenn Sie daran denken, dass man in Wien auch von einem sehr ähnlichen, fast gleichen Ergebnis von 2015 deutlich runtergefallen ist vergangenes Jahr, nämlich unter 10%, das wird der oberösterreichischen FPÖ nicht passieren. Ich glaube, sie hat gute Chancen, da über den 20% zu bleiben. Symbolisch wird es auch wichtig sein, für die FPÖ vor der Sozialdemokratie zu bleiben. Man wird ein gewisses Minus in Kauf nehmen müssen, das ist schon klar. Und diese Geschichte da beim Thema Corona, die ist jetzt unangenehm, sagen wir es einmal so. Wie viel das jetzt wirklich kostet, das wäre Scharlatanerie, da jetzt darüber zu spekulieren. Das kann kein Mensch sagen, auch keine Umfrage kann das rausfinden. Aber natürlich waren die letzten Wochen und Monate eigentlich für die FPÖ auch in Oberösterreich gar nicht so schlecht, wenn Sie daran denken, dass das Migrationsthema auch mit Afghanistan wieder aufgekommen ist, dass natürlich die ÖVP ein Problem gehabt hat, auch mit diesem gesamten Corona-Thema, nämlich genau in den Zielgruppen, die wir schon angesprochen haben, die eben Impfverweigerer oder Impfskeptiker sind. Das sind zwar vielleicht weniger oder deutlich weniger, aber doch auch welche dabei, die sich vorstellen können, natürlich ÖVP zu wählen. Und da war das schon ein Problem. Und insofern ist es thematisch für die FPÖ da zuletzt gar nicht so schlecht gelaufen. Jetzt allerdings muss man sagen, eben mit dieser Impfdiskussion, wer ist jetzt da geimpft bei der FPÖ, wer nicht, da ist das sicherlich eine eben, wie ich gesagt habe, eher unangenehme Situation da im Wahlkampffinish.
Und das, was Sie gerade angesprochen haben, wir haben vorher schon drüber gesprochen, führt natürlich einerseits zu der Glaubwürdigkeitsfrage nach außen, aber wenn wir vielleicht noch ganz kurz innerhalb der Partei schauen, wie schätzen Sie denn da im Moment das Verhältnis ein? Jetzt haben wir eben die einen, die lautstark gegen die Impfung und gegen die Corona-Diktatur wettern und dann auf der anderen Seite aber ganz viele, die sich doch impfen haben lassen. Das kann ja dann auch innerhalb der Partei kein sehr angenehmes Miteinander sein.
So ist es. Ich meine, das, worauf die FPÖ sich zurückzieht in offiziellen Statements, das hat man auch gestern gesehen, ist der Standpunkt, dass man sagt, ja, das soll jeder für sich halten, wie er will. Man ist ja nur gegen den Impfzwang quasi und gegen die Impfpflicht. Das ist jetzt formal zwar vielleicht richtig, aber natürlich war die Botschaft, die die FPÖ ausgesendet hat, in den letzten Wochen und Monaten eine andere. Das muss man einfach so sagen. Und es gibt eben, wie Sie sagen, auch diesen Zwiespalt. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, es hat gerade im Frühjahr einen Showdown gegeben, der sich dann zwar nicht auf offener Bühne sozusagen abgespielt hat, aber hinter den Kulissen sehr wohl. Als nämlich Herbert Kickl da alles daran gesetzt hat, Norbert Hofer zum frühzeitigen Rücktritt und Rückzug von der Parteispitze zu bewegen. Das ist ihm auch gelungen, aber er hat das auch strategisch deshalb gemacht, zu diesem Zeitpunkt, nämlich im Frühjahr dieses Jahres, um Manfred Heimbuchner, dem oberösterreichischen Landesparteichef, nicht die Möglichkeit zu bieten, nach einer relativ gesehen gut geschlagenen Landtagswahl da vielleicht auf die Bundesbühne zu drängen. Das heißt, da gab es diese Konfrontationsstellung zwischen Kickl und Heimbuchner eigentlich schon lange Zeit. Das geht auch weit zurück. Da gab es schon rund um den Bundespräsidentschaftswahlkampf unterschiedliche Interpretationen, zum Beispiel zum Thema Öxit, zum Beispiel zu anderen relevanten Themen, wie zum Beispiel der Kooperation mit der Putin-Partei etc. Also da gab es schon Meinungsverschiedenheiten, sagen wir es mal so, und das wirkt jetzt schon nach. Also klar ist, dass das bekannt werden, dass eben einige führende FPÖ-Politiker tatsächlich geimpft sind, da gibt es eine gewisse Unebenheit. Man kann sich immer auf das Formale zurückziehen und sagen, gut, das ist eben seine Sache, das ist schon richtig, aber es ist jetzt nicht so eine ganz klare Botschaft, wie sie die FPÖ normalerweise auszeichnet. Also da hat das Ganze schon auch Risse bekommen und gerade eben bei Bürgerinnen und Bürgern, die eben zu den Impfverweigerern oder Impfskeptikern gehören, kann das dann natürlich schon auch ein Glaubwürdigkeitsproblem aufwerfen.
Eine abschließende Frage noch, wenn wir jetzt an die weitere Zukunft denken, mit der jetzigen Debatte verhärten sich die Fronten zwischen FPÖ und so gut wie jeder anderen Partei. Wird es da in Zukunft überhaupt noch irgendwo die Möglichkeit geben, mit einer anderen Partei zusammenzuarbeiten, vielleicht sogar zusammen zu regieren, egal jetzt ob auf Bundes- oder auf Landesebene?
Nun, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Chancen der FPÖ in Oberösterreich in der Landesregierung zu bleiben relativ groß sind sogar. Das wäre sogar aus Sicht der ÖVP, nämlich auch jener im Bund, vielleicht sogar die dominante Strategie. Warum ist das so? Weil sich vielleicht ein Bundeskanzler Kurz auch einen Kanal in Richtung freiheitlicher offen halten will. Und wenn man da in einem nicht unwesentlichen Bundesland, wie es Oberösterreich eines ist, sozusagen in einer Koalition ist, dann ist das vielleicht sogar auch bundesweit gar nicht so schlecht, wenn man zumindest einen Teil der Freiheitlichen als Gesprächspartner hat auf einer Ebene. Also insofern würde ich das so dramatisch nicht sehen, was jetzt die Unmöglichkeit von Koalitionen angeht. Die FPÖ war durchaus auch und ist auch ein respektierter Partner, muss man sagen, auf einer anderen Ebene, nämlich wenn Sie an den Urausschuss im Parlament denken. Da haben die Freiheitlichen sehr wohl und durchaus professionell zusammengespielt mit den anderen Oppositionskräften, nämlich NEOS und den Sozialdemokraten. Aber Sie haben sicherlich recht, mit Herbert Kickl an der Spitze ist derzeit eine tatsächliche Regierungsbeteiligung im Bund kaum vorstellbar und das wohl für kaum eine Partei. Bei der ÖVP gibt es auch noch diese persönliche Geschichte Kickl-Kurz, da ist das de facto ausgeschlossen, dass es in die Richtung geht, wäre Heimbuchner oder der Heimbuchner-Zweig sozusagen der FPÖ da an der Macht, dann wird es aus Sicht der ÖVP da wohl anders ausschauen. Und bei den anderen, wie gesagt, gibt es diese punktuellen Kooperationen, zum Beispiel was die Urausschussarbeit angeht, aber ansonsten kann natürlich auch da keiner dran denken, mit der FPÖ Herbert Kickl direkt zu kooperieren. Derzeit, glaube ich, legt das auch gar nicht auf die Koalition an, kurzfristig. Er will mal das Profil schärfen, er will mal eben dieses Potenzial, das die FPÖ gerade auch in der Corona-Krise hat, das will er ausschöpfen, das will er solidifizieren. Aber natürlich weiß er auch, da ist er lange genug dabei, dass er mit der Art der Sprache, mit der Art der Positionierung, die er da gewählt hat, zuletzt sich gerade nicht als regierungsfähig positioniert.
Alles klar, Herr Hofer, dann sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.
Danke.
Das Thema Corona und die Impfung wird nicht nur das Handelsgericht Wien, bei dem Kickl die Klage eingebracht hat, noch eine Weile beschäftigen, sondern natürlich uns alle. Auch heute gab es wieder sehr viele Neuinfektionen, 1240 um genau zu sein. In Wien ist die Lage in den Spitälern besonders angespannt. Es müssen bereits erste, nicht lebensnotwendige Operationen verschoben werden. Daher hat die Stadt Wien beschlossen, strengere Maßnahmen einzuführen. Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ hat sie heute verkündet mit einem klaren Appell.
Alle diese Maßnahmen haben vor allem den Sinn, dass wir die Quote der Geimpften erhöhen und durch diese Maßnahmen auch erreichen, dass wir einen gewissen Schutz in der Allgemeinheit durch eine höhere Durchimpfungsquote erreichen können.
Ist nur die Frage, was genau ist denn jetzt alles neu und was gilt tatsächlich? Sind wir uns ehrlich, ab und an verliert man da schon mal den Überblick. Meine Kollegin Laura Franz fasst jetzt für euch die wichtigsten Änderungen, die ab 1. Oktober in Wien gelten, zusammen. In der Nachtgastro, das sind Clubs und Barbetriebe, dürfen nur noch Geimpfte und Genesene feiern. Also es gilt die 2G-Regel. Für Personal gilt zwar weiterhin 3G, allerdings werden nur noch PCR-Tests akzeptiert. Bürgermeister Ludwig hat das liebevoll als 2,5G oder 2,5G bezeichnet. Für Zusammenkünfte mit mehr als 500 Personen wird ebenfalls eine 2G-Regel eingeführt. Bei Treffen mit mehr als 25 Personen wird der Antigentest nicht mehr akzeptiert. Das Gleiche gilt auch in Lokalen. Wer einen Gastrobetrieb besuchen will, braucht eine Impfung, einen PCR-Test oder muss genesen sein. Generell kann man sagen, dass in allen Bereichen, wo bis jetzt 3G gilt, ab Oktober nur mehr 2,5G akzeptiert wird. Also nochmal zur Erinnerung, vollständig geimpft, genesen oder PCR getestet. Außerdem gilt ab sofort für alle FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel in Wien, egal ob geimpft oder nicht. Nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine vollständige Impfung aufweisen, dürfen weiterhin den Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maßnahmen sind vorerst auf einen Monat befristet. Also am besten FFP2-Maskenvorrat gleich wieder aufstocken. Ob die Bundesregierung diese Maßnahmen bald auf ganz Österreich ausdehnen wird, hängt wohl von der Entwicklung der Corona-Zahlen in den nächsten Wochen ab. Damit war es das jetzt für heute von uns, aber zum Abschluss haben wir noch eine Hörempfehlung für euch. Heute geht nämlich eine neue Fakebuster-Folge online. In der sind mein Kollege Armin Arbeiter und ich den Verschwörungstheorien rund um die Stargates nachgegangen und was dran sein könnte an der Theorie, dass sie der eigentliche Auslöser für den Irakkrieg waren. Zu finden auf www.kurier.at/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Mitgearbeitet an der heutigen Folge hat Laura Franz, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian und produziert wird dieser Podcast von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.